Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Die hier haben eine ganz schlechte Lobby. Mücken. Und deswegen sind viele Menschen jetzt froh, dass es kälter wird und die Viecher nicht mehr ganz so präsent sind. Aber, und damit herzlich willkommen zum Ab 21 Podcast, aber auch Mücken erfüllen eine Funktion. Und wir können ihnen im Winter auch helfen, ohne dass sie uns nerven. Wie genau? Das erklärt uns die Insektenexpertin Laura Breitkreuz vom NABU. Und jetzt aber erstmal, weil ihr habt sicher auch, wie ich, vertrocknete Tomatenpflanzen und Minze und so auf dem Balkon stehen, wollen wir uns sagen lassen, wie wir unsere Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten in der kalten Jahreszeit lieben können.
Was muss ich denn vorbereiten in einem Naturgarten für den Winter? Kurzum nichts.
Das ist Robin, im Netz unterwegs als Robinga Schnögelrögel, Plantfluencer mit irre großem Wissen über Pflanzen, das er auf sehr lustige Weise mit seinen mehr als 100.000 FollowerInnen bei Insta und Co. teilt. Hi Robin.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Kein Problem.
Aber ich freue mich.
Wir haben leider keine Pflanzen da, zumindest keine echten. Wir haben so ein paar stilisierte Ananessa? Ananas?
Ja, keine Ahnung.
Also wir haben keine echten Pflanzen, wir haben auch kein Unkraut, aber was geben dir Pflanzen?
Also ich kam ja auf die Pflanzenliebe, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, ehrlich gesagt. Ja, ich habe da ein bisschen für gebraucht, weil der Schlüssel zu mir und den Pflanzen war, als ich realisiert habe, dass natürlich Pflanzen eine Rolle in der Umwelt spielen. Und ich bin ein kleiner Schmetterlingsfanatiker, also die haben mich da quasi hingeführt. Und Schmetterlinge sind immer sehr speziell angepasst auf ihre jeweiligen Futterpflanzen. Und deswegen habe ich mir irgendwann ein Bestimmungsbuch geholt von Schmetterling und dann war ich so, okay, Schmetterling auf Seite 38, der Nierenfleckfalter ist aber wunderschön, was braucht der? Zack, bumm, die Pflanze geholt und so ist quasi denn die Leidenschaft auch für die Pflanzen mit entstanden.
Okay, also zuerst waren die Krabbelfiecher, die Fliegviecher und dann sind die Pflanzen dazugekommen. Was ist deine Lieblingspflanze?
Boah, lässt sich immer schwer sagen, also ich habe von Jahreszeit zu Jahreszeit immer unterschiedliche Lieblingspflanzen, aber ich habe schon so einen kleinen Faible für Weiden entwickelt, ehrlich gesagt.
Für Weiden?
Ja, auf jeden Fall.
Trauerweiden oder welche Weiden?
Nee, die Trauerweide ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine aus China stammende Zuchtform einer Weidenart. Spielt also im Ökosystem kaum eine Rolle. Nee, ich habe ganz viele Wildweiden mir geholt. Und ich mag die Dinger irgendwie, ja. Die sind knuffig einfach. Die sind Raupenfutterpflanze wie über 200 Schmetterlingsarten. Kommt je nach Weide, kann das schwanken, aber ist auf jeden Fall immer richtig gut. Die Weiden sind extrem anpassungsfähig. Also es gibt Weidenarten, die mit Trockenheit super klarkommen, mit Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Also sind irre, die Dinger.
Jetzt muss ich gar nicht mehr auf deine diversen Kanäle verweisen, weil du hier quasi das Ganze live nochmal bringst. Also du, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, du stellst uns oft auf deinen Kanälen Pflanzen vor, die du entweder liebst oder hast und dann oft noch dazu Info gibst, für welche Insekten das wie nützlich ist und ob es invasive Arten sind. Ja, du hast gerade gesagt, die ist eigentlich eine Nutzpflanze aus China, war es. Ne?
Ja.
Ja, und die findest du nicht so gut.
Nee. Also das ist bei der Forsythie noch viel schlimmer, da die Forsythie ja überall rumsteht. Und die Forsythie wurde damals vor, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, aber ich glaube vor über 1000 Jahren von chinesischen Botanikern, wenn man das so sagen kann, wurden zwei Arten zusammengeballert und dann kommen hier Forsythia X irgendwas. Die ist halt tot, ja. Also die hat schöne Blüten, aber kein Pollen, kein Nektar. Ist einfach eine Plastikpflanze, die vor sich hin wächst.
Und was siehst du jetzt im Herbst und bald im Winter für Pflanzen, die dich auch begeistern? Also wo alle anderen denken so, okay, jetzt ist es ganz schön kahl draußen. Was siehst du da?
Ich habe zum Beispiel eine Schneeheide, die tatsächlich erst mit dem Schnee, also mit Anfang der Frostperiode blüht.
Wenn du sagst, ich habe in deinem Garten?
Ja. Ich glaube Heloberus niger, wie heißt denn die jetzt? Schneerose.
Ist kein Testat in der Schule.
Süß. Nee, aber ich versuche mir immer selbst die lateinischen Namen einzuprügeln, weil das macht die Kommunikation mit, ich sag mal, Leuten vom Fach weitaus einfacher.
Kommen wir gleich noch dazu, dass du zwar auch vom Fach, aber nicht vom Fach bist.
Nee, richtig.
Ja, genau.
Richtig. Ja, genau.
Also du siehst viel Schönheit auch im Herbst und Winter.
Ja, natürlich. Gehört ja dazu. Also es gibt auch Schmetterlingsarten, die brauchen die Frostperiode, um sich überhaupt richtig in ihrer Puppe zu entwickeln. Ja.
Okay. Und was ist denn der Winter für Pflanzen und die angeschlossenen Insekten eigentlich? Ist das eine Zeit, wo man mal so kurz in sich geht, nochmal ein bisschen Selbstreflexion betreibt?
Süß. Ja, naja, jein. Also die Pflanzen haben halt keinen Bock auf Minusgrade. Das ist so deren größter Belastungsfaktor, sage ich mal. Und deswegen denken sie sich irgendwann, okay, komm, wir müssen uns mal Reservevorräte anlegen. Deswegen bilden sie Knospen aus. Pflanzen kämpfen da quasi ums Überleben, ehrlich gesagt.
Mhm. Sind sie knapp tot? Eigentlich oder was?
Nee, sie schlafen einfach nur.
Sie schlafen
Flugmodus, genau.
Ja.
Nee.
Und was können wir tun, um Ihnen diesen Flugmodus so angenehm wie möglich zu machen und um vielleicht jetzt, um bei meinem Balkon zu bleiben, was kann ich für meine vermeintlich abgestorbenen Tomatenpflanzen zum Beispiel tun?
Also die Tomatenpflanze stammt ja ursprünglich aus Südamerika und die verträgt gar keinen Frost. Im konventionellen Anbau können die mal über Jahre tatsächlich gehalten werden. Aber das geht nur mit Gewächshausbeheizung und so weiter und so fort. Aber wir Otto-Normal-Menschen, da ist mir die Tomate, ist Schicht im Schacht.
Die Tomaten schmeißt man dann einfach weg?
Ja, Tomaten kannst du ja. Ja.
Aber jetzt, vielleicht hat man nicht nur Tomaten und Minze auf dem Balkon oder eben, vielleicht haben manche ja sogar auch einen Garten, die uns zuhören. Was ist so dein Tipp dafür, jetzt so ein sehr pauschaler Tipp möglicherweise? Das, was wir vorhin gehört haben, nichts machen?
Ja. Ja? Absolut, absolut richtig. Ja, ich mache das auch wirklich so, wie ich es gesagt habe, weil also alle meine Pflanzen sind winterhart und ich kümmere mich auch nicht um die im Winter so. Also wenn dann eine fette Frostperiode kommt, dann ist das so. Die haben auch schon alle jetzt 3 Jahre überlegt. Ich glaube, das Tiefste, was wir hatten in diesen 3 Jahren, waren minus 17 Grad, glaube ich. Mhm. Müsste ich jetzt, aber weiß ich jetzt nicht genau. Ja, war auch nur eine Nacht und kurze Frostperioden sind ja nochmal was anderes als über 3 Wochen minus 20 Grad. Das überleben auch nicht alle. Nee, aber deswegen einfach nichts machen und vor allem Laub mal Laub sein lassen, ja, Bäume mal Bäume sein lassen, Sträucher mal Sträucher sein lassen.
Außer auf den Wegen, wo die Omas und Opas und wir selber auch ausrutschen können.
Ich habe heute, das finde ich immer so abstrakt, heute habe ich schon die Stadtreinigung, also ist ja süß und cool, dass die es machen, aber weil die Stadtreinigung hier schon extrem rumgefegt hat und ich war so, Leute, da hängt doch immer noch 2/3 der Blattmasse hängt doch noch an Bäumen, ihr müsst doch nächste Woche wieder hier aufkreuzen.
Die müssen auch was zu tun haben.
Du, jeder, ne, wie er will, also sollen sie machen, das stört mich nicht.
Aber weil du gerade die Frostperiode angesprochen hattest und die ja tendenziell eher immer weniger wird, verändert das auch, ich meine, du bist noch sehr jung, kannst jetzt nicht auf so ein erfülltes Gärtnerleben zurückblicken, aber verändert es dann irgendwas für unsere Gärten, für unseren Ansatz, für den Balkon, wenn wir wissen, es wird jetzt tendenziell nicht mehr so kalt im Winter? Müssen wir uns dann doch mehr drum kümmern?
Ja, auf jeden Fall. Also die vegetative Periode beginnt immer früher im Jahr und endet immer später im Jahr. Also wir sehen es ja jetzt, wir haben 1. November und da draußen ist immer noch ein bisschen grün an Bäumen. Gut, ja, klar, man merkt so, Winterruhe kommt rein, aber da ist immer noch kräftig, ordentlich, kommt auf den Baum drauf an, grün an den Bäumen, ja. Und das ist natürlich auch eine Last, weil die Sommermonate werden immer trockener. Und es trifft also ein höherer botanischer Wasserverbrauch auf ein niedrigeres Angebot in phytoaktiven Phasen. Und das ist eine Katastrophe eigentlich, ehrlich gesagt, ja.
Man merkt es schon, du hast nicht nur die ganzen lateinischen Namen drauf oder kommst dann irgendwann nach dem Nachdenken auf jeden Fall drauf. Woher hast du das alles? Wie bist du Plantfluencer geworden? Weil es war eigentlich nicht der Weg, den du eingeschlagen hattest, ne?
Also es ist eine komplexe Geschichte. Also erstmal ist das alles, um das mal vorweg zu sagen, alles selbst beigebracht, alles angelesen, angehört, Studien gelesen, Wikipedia einmal durchgelesen, die ganze Botanik. Ja, also ist alles angelesen. Ich bin kein studierter Biologe, kein Botaniker, kein gar nichts und ja.
Aber du warst auf einem anderen Weg unterwegs. Du hast eine Ausbildung gemacht, ne?
Genau, ja.
Zum?
Zum Bankkaufmann.
Oh, so weit weg wie nur irgendwie möglich von der belebten Natur.
Ja.
Ja, und war das auch ein Grund, warum du gesagt hast, ich möchte irgendwie mehr in touch with nature sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte bei mir immer, ich bin ja sehr früh auf diesen Trichter gekommen, dass mir die Natur sehr wichtig ist. Ich habe damals, ich glaube 2014 war das, habe ich Planet der Affen geguckt und habe da Orang-Utans gesehen. Und da habe ich mich total in Orang-Utans verliebt und dann gelesen so, oh, wegen Palmöl werden die von dem einen und anderen auf den Feldern gerne mal angezündet und so weiter und so fort. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, so okay, Robin, keiner gibt einen Piep über die Tierwelt und Insektenwelt. Anscheinend so kam es mir zumindest vor. Also muss ich sehr wohlhabend werden, um diese ganze Vielfalt zu schützen und zu erhalten.
So ein zweiter Patagonia-Besitzer irgendwie von dieser oder North, von irgendeiner Outdoor-Marke, der Besitzer hat doch irgendwie Teile von Patagonien aufgekauft, um da so sehr großflächig so
zu schaffen. Ja, so wäre ich auch. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns ja mal klar werden, dass wenn die Gesamtmenschheit so weitermacht, wir richtig schön auf die Fresse fliegen. Und das wird für 99,9% der Weltbevölkerung keine schöne Zukunft werden, wenn wir so weitermachen.
Hast du das Gefühl, dass du mit deinem Insta-Account mit 100.000 plus x FollowerInnen, dass du da auf einem ganz guten Weg bist, die Leute zu sensibilisieren? Oder anders gefragt, wie ist das Feedback so?
Mega. Ey, mega geil. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. wie Leute ihre Thuja-Büsche rausreißen und da eine gemischte, geile Laubhecke anlegen.
Weil Thuja böse?
Ja, weil Thuja ist wenigstens nicht invasiv, ne? Die steht nur rum und ist halt langweilig. Die kommt ursprünglich aus Nordamerika und weil sie halt immer grün ist und schnell wächst, wurde sie dann bei uns irgendwann eingeführt und gesagt, ey, guck mal, wie cool. Ja, totale Dreckspflanze. Ist auch Hautkontakt.
Die arme Thuja.
Ach, die, also was heißt Dreckspflanze? Eigentlich so an sich ist sie ja in Nordamerika, hat die bestimmt auch einen sehr wichtigen Existenzgrund, sag ich mal. Aber bei uns ist sie halt völlig unnütz und eine Plastikpflanze so. Und noch dazu ist sie kontaktgiftig. Also du kannst gerne mal, eine Ex-Arbeitskollegin von mir hatte zum Beispiel mal die Aufgabe von ihren Eltern bekommen, in der Thuja-Hecke an sich die zu beschneiden und kam dann raus und war überall bepustelt und gerötet und so, weil die halt doch relativ stark kontaktgiftig ist. Je nachdem, wie anfällig man dafür ist, mir tut es nichts. Kommt halt auf den Menschen drauf an.
Und das heißt, die Leute geben dir gutes Feedback?
Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Also deswegen mache ich auch, weil ich das immer Käse finde, wenn wir Umweltschützer so alarmierend, ja. Es ist, also die Kacke ist am Dampfen, das steht fest. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, erreicht man viel mehr, wenn man den Leuten, so wie ich, so auf, ey, Kumpel, yo, Kumpelini, Mausitan, guck mal hier, geile Pflanze, ja, Saalweide, Salix caprea, blüht im Frühjahr, extrem wichtig für die frühen Falter, ja, Admiral, guck mal, ist doch geil, ja, ist doch, also, was will man denn mit so einem hässlichen, grünen Rasenflächendrecksding, was einfach nur da ist, um da zu sein? Ich meine, diese Gartenkultur kommt ja auch aus einer Zeit, wo sich reiche englische Adlige dachten, ach, guck mal, ich bin so reich, ich brauche gar keinen Gemüsegarten, ich brauche auch keine Streuobstwiesen, hallo, ich bin reich. Und dass wir diese Gartenkultur langsam, aber sicher, oder eigentlich so schnell wie möglich, aber da kümmern wir uns ja drum, in eine Richtung bewegen, wo es wieder zurückgeht, wo es wieder zurück zu den Gärten unserer Großgroßeltern geht, wo man hier einen Apfelbaum, ja, da eine Kirsche, hier bam, 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 ja, wo man ein bisschen mehr Diversität im Garten hat.
Dann danke ich dir für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Robin, im Netz unterwegs als Robinga Schnögelrögel, ist dein alter Gamername, ne?
Ja, ja.
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 Dankeschön.
Ja, richtig. Bitteschön, hat Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova ist hier. Von Planfluencer Robinga Schnögelrögel, aka Robin, haben wir eben gehört, wie wir uns auch in der kalten Jahreszeit für die Natur und vor allem auch für Pflanzen begeistern können. Was aber braucht die Natur von uns? Besonders was brauchen Insekten von uns, die auf Pflanzen angewiesen sind als Lebensraum, als Nahrungsquelle? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Laura Breitkreuz. Sie arbeitet beim NABU als Insektenexpertin. Hallo Laura.
Hallo.
Sag mal, wozu brauchen wir Insekten überhaupt, egal wie warm oder kalt es draußen ist?
Wir brauchen Insekten für alles, was wichtig ist für unsere Lebensgrundlage. Die sind Bestäuber, das heißt, wenn man gerne isst, sind Insekten sehr hilfreich. Alles, was wir irgendwie an Früchten, verschiedenste Gemüse, da brauchen wir ganz dringend Insekten. Und die sind auch so Ökosystemregulatoren, also für die gesamte Natur unglaublich wichtig.
Weil zum Beispiel die nächstgrößeren Tiere, Vögel oder also die dann fressen und die dann wiederum von anderen gefressen werden und so hat jeder was davon.
Genau, das ist einer der Punkte, die sind halt genau Nahrung für verschiedene Vögel, Säugetiere, andere Insekten natürlich auch und sind aber auch ganz wichtig, auch in Populationen von Insekten, die vielleicht manchmal wir nicht so toll finden, wenn sie so oft aufkommen, in Schach zu halten. Also zum Beispiel Mücken sind wir ja nicht vielleicht so große Fans von und da gibt es halt sehr viele andere Insekten, die auch fressen.
Mhm. Gibt es denn Insekten, wo wir nicht nur nicht große Fans sind, sondern wo man sagen kann, die sind wirklich eigentlich für niemanden so richtig sinnvoll? Also so eigentlich so sozusagen dem Klischee zufolge wirklich, wo man denkt, so was, wofür brauchen wir die eigentlich?
Ja, also oft werden da die Stechmücken genannt, die sind aber zumindest noch Nahrung für sehr, sehr viele Vögel. Das heißt, da haben sie zumindest noch was Gutes. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist eine Bettwanze.
Ja.
Ich glaube, die wirklich
die nervt.
Nichts Gutes. Ja.
Also da würdest auch du als Insektenexpertin und früher Insektenforscherin sagen, die kann theoretisch weg.
Also so weit weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da noch Forschung, die irgendwie sagt, wer frisst denn die Bettwanze oder so, aber ich wüsste gerade nicht, wer da irgendwie noch von profitieren würde.
Okay, ja. Wir wollen jetzt auch keiner Bettwanze wirklich zu nahe treten, aber welche kleinen Krabbel- oder Fliegetierchen könnten wir Menschen denn im Herbst und vor allem auch im Winter irgendwie beglücken? Wie können wir denen helfen?
Insekten überwintern nicht so wie viele Säugetiere in einem Winterschlaf, sondern in einer Winterstarre. Da ist der Stoffwechsel total eingeschränkt. Das heißt, die sind irgendwo draußen, müssen versuchen, dass sie nicht ganz zu kalt werden, nur damit sie nicht komplett einfrieren, obwohl das manche auch können. Was wir sozusagen machen können, ist, dass wir denen Überwinterungsplätze schaffen, damit sie also geschützt sind und dann vielleicht diesen Winter, wenn er dann sehr, sehr kalt wird, auch noch überstehen können.
Zumindest aktuell sieht es nicht so aus, als ob es so wahnsinnig kalt werden würde, aber wissen wir alle, kann sich auch übermorgen schon geändert haben.
Ja.
Aber was ist denn so konkret zu tun, Überwinterungsplätze zu bieten? Also wenn man einen Garten hat, einfach Laub liegen lassen, Äste liegen lassen, wenn es denn irgendwie geht, oder auf dem Balkon, was kann man da machen?
Ja, genau, das hilft total. Also Laub ist wirklich eines der wichtigsten Materialien zum Überwintern für ganz verschiedene Tiere. Das natürlich nicht nur Insekten, sondern auch der Igel freut sich da zum Beispiel sehr. Aber genau, in Laubhaufen oder auch einfach, wenn man das Laub mal auf dem Gras liegen lässt, das ist total hilfreich, weil dann der Boden ein bisschen besser isoliert ist und ja, sich dann da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zum Überwintern für Insekten finden.
Und welche
dann,
freut
was
sich da
du
besonders?
Auch noch.
Alle.
Ja, also zum Beispiel ja, alle Marienkäfer, verschiedenste Schmetterlinge, Wanzen, alles Mögliche.
Nur nicht Bettwanzen.
Bettwanzen, die sind nicht mehr draußen zu finden, nur bei uns an den Sofas und Betten zu finden. Genau.
Aber du wolltest gerade noch was sagen, was man noch machen kann neben dem Laub.
Genau, also Totholz ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist so, dass ganz viele Insekten in so Gängen im Totholz überwintern. Oder was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man im Garten Stauden stehen lässt oder sozusagen das Gras nicht kurz schneidet. Das ist total wichtig für ganz viele verschiedene Wildbienenarten, die da ihre Nachkommen, also ihre Nester drin machen und dann überwintern sozusagen, die Elterngeneration überwintert nicht, sondern die neue Generation, sozusagen alle Nachkommen überwintern dann in diesen markhaltigen Stängeln. Und wenn wir die jetzt abschneiden würden, irgendwie woanders hin auf einen Kompost oder sowas, dann würden wir sozusagen diese gesamten Nachkommen dann auch mit auf den Kompost schmeißen. Das heißt, ganz wichtig, solche Stängel stehen zu lassen und diese Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten zu bieten.
Das ist jetzt für die Menschen mit Gärten, was für die Menschen mit Balkonen, was kann man da tun?
Das gilt auch für Menschen mit Balkonen. Man kann natürlich am Balkonkasten auch wirklich darauf achten, dass wenn man zum Beispiel da eine Sonnenblume hat, dass man die nicht abschneidet, sondern dass man den Sonnenblumenstängel einfach stehen lässt. Was ich immer auf meinem kleinen Balkon gemacht habe, ist, dass ich dann so über den Sommer hinweg, wenn ich irgendwelche Pflanzenreste hatte, so eine kleine Ecke in so einem Kübel irgendwie gesammelt habe. Und dann habe ich einfach in einer Ecke immer so einen Mini-Laubhaufen gemacht und das hat auch schon total geholfen. Ja, man kann auch Insektenhotels, also diese Nisthilfen anbringen.
Die gibt es ja wirklich
auch
im Discounter mittlerweile manchmal, ne?
Ja, muss man beim Discounter manchmal ein bisschen aufpassen, dass die wirklich auch gut gemacht sind, dass die Bohrlöcher gut sind, dass die nicht sozusagen aufplatzen, weil manchmal ist es ein bisschen gut gemeint, aber dann, wenn es schlecht gemacht ist, kann es auch schwierig sein. Aber diese Nisthilfen sind, wenn sie gut gemacht sind, sehr, sehr hilfreich, weil da ist es nämlich genau das Gleiche wieder wie im Totholz oder in den Stängeln, dass die Wildbienen oder auch solitäre Wespen, also sozusagen einzeln lebende Wespen, dass die ihre Nachkommen da drin überwintern lassen. Aber was für mich auch immer ganz wichtig ist, ist, wenn man sich sozusagen mehr für Insekten interessiert, und da kann man im Winter ganz, ganz viel machen. Es gibt ganz viele wunderbare Filme, die man sich angucken kann. Man kann ganz viel am Internet lernen über die Insekten. Also wenn man sich für so ein Thema einsetzt und einfach eine Begeisterung findet und die dann auch teilt, das ist schon total wichtig, weil wenn wir dieses Thema weiterbringen können, dann ist das auch in der Gesellschaft wichtiger und dementsprechend machen PolitikerInnen dann auch was deswegen.
Ja.
Also das wird immer so ein bisschen unterschätzt, aber es ist total wichtig.
Also Awareness würde man das heute nennen.
Richtig,
ja. Was
genau.
Was ist mit Konsum? Also wenn man jetzt ans Essen denkt, dass man, gibt es ja immer häufiger, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, beim Honig zum Beispiel, man eben nicht irgendwie sortenreinen Honig sich holt, sondern zum Beispiel die Sommertracht oder die Frühtracht, glaube ich, heißt das. Ne? Dass man eben schaut, dass da möglichst viele Insekten auch bei der Produktion beteiligt waren, richtig?
Also beim Honig ist wirklich nur ein einziges Insekt beteiligt und das ist die Honigbiene. Das ist eine Art, genau. Also das ist halt ein Nutztier, ne? Das hat sozusagen ist eine ganz andere Geschichte als Wildbienen und Artenvielfalt. Aber man kann auch beim Kauf von Honig natürlich und bei allem anderen darauf achten, dass das Bioprodukte sind. Das ist relativ wichtig, weil Pestizide halt eingesetzt werden oder mehr Pestizide eingesetzt werden in konventionellen Produkten und Pestizide wirklich eines der großen Probleme für Insekten sind.
Zum Schluss, Laura, wir haben ja vorhin auch schon mit Robin gesprochen, der eine wirklich beneidenswert große Freude an Pflanzen auch hat. Du hast Freude an Insekten, was wahrscheinlich manchmal vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, oder? Wie verteidigst du dich sozusagen?
Wenn es Leute sind, die überhaupt gar nicht verstehen, wie wunderbar und toll und interessant Insekten sind, dann erzähle ich denen meistens irgendwelche abgefahrenen Geschichten und dann überzeuge ich die. Und ich zeige denen zum Beispiel Nahaufnahmen von Goldwespen. Oder es gibt so toll aussehende Insekten, wenn man sich die mal unter dem Mikroskop anguckt. Und es ist so faszinierend, was die für Formen und Farben haben. Da kann man eigentlich sehr, sehr viele Leute von überzeugen dann.
Sagt Laura Breitkreuz, Insektenexpertin beim NABU. Vielen herzlichen Dank. Jetzt wisst ihr also, wie ihr der Natur, egal ob Pflanze oder Insekt, über den Winter helfen könnt. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht 0160 9136 0852. Steht auch alles nochmal in unseren Shownotes. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.